Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In Israel sind viele Straßen nach ihm benannt und die 50-Schekel-Note ziert sein Porträt, der Dichter Saul Tscherniachowski. 1874 kam er in Russland zur Welt und 1943 starb er in Jerusalem. Hierzulande ist er ein totaler Geheimtipp, aber vielleicht ändert die Verlegerin Margit Leber daran, was sie betreibt in Berlin-Friedenau, die kleine, feine Edition Rugarup, die sie 2005 gegründet hat. Und jetzt ist sie bei mir hier zu Gast. Herzlich willkommen, Frau Leber.
Danke, ich freue mich.
Bei Ihnen erscheint ja unter anderem das Werk von Les Murray, aber auch zum Beispiel der norwegische Dichter Olaf Hauge, von dem das Motto für den diesjährigen Gastauftritt der Buchmesse stammt. Und jetzt im September kommen bei Ihnen die dichterischen Werke von Saul Tscherniachowski in drei Bänden. Was hat Sie daran gereizt, diesen ja hier eigentlich völlig unbekannten Dichter zu verlegen?
Wenn man das Programm anguckt, mache ich tatsächlich oft Leute, die als Klassiker in ihren eigenen Kulturen gelten, also Hopkins oder Shelley oder andere ähnliche Dichter. Und das hat dazu geführt, dass Leute mich kontaktieren, wenn sie an so einem Werk arbeiten und fragen, ob ich Interesse habe. Das ist wunderbar, wenn man so einen kleinen Verlag hat, gibt es wirklich so einen Schneeballeffekt, dass die Leute gucken, wo würde auch jetzt dieser von mir so geschätzte Dichter oder diese Dichterin gut unterkommen. Und deshalb trat Dr. Schulte auf mich zu und fragte, ob ich Lust auf Tscherniachowski hätte. Ich habe ihn dann gegoogelt und mich gewundert, ehrlich gesagt, dass auch ich noch nie etwas von ihm gehört hatte. Es gab allerdings auf Wikipedia einige Informationen und so ließ ich mir Texte schicken und sie waren einfach so wundervoll.
Hat sie gleich überzeugt?
Ja, ich fand sie so charmant und sie sind historisch interessant. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass er ja einer derer war, die die hebräische Sprache maßgeblich beeinflusst haben. Die war ja im Prozess, wieder zu einer lebenden Sprache zu werden. Und er hat in Alexandrinern geschrieben, was bislang im Hebräischen noch nicht geschehen war. Also ich fand auch sozusagen seine Rolle in der israelischen Kultur einfach umwerfend. Und dann habe ich ja gesagt.
Setzt er sich denn auch mit seinem Weggang aus Russland nach Israel auseinander? Oder was sind so Themen dieses Dichters?
Ja, er hat ganz verschiedene Themen. Er hat ja relativ lange gelebt und geschrieben. Aber er hat auch schon nach den Pogromen in der Krim und in der Ukraine darüber geschrieben. Aber es geht um Naturgedichte, es geht um wunderbare Beschreibungen von jüdischen Bräuchen, zum Beispiel eine lange Idylle über eine jüdische Hochzeit in der Generation seiner Großmutter, die sehr genau beschreibt. Er hatte als Kind schon viel zu tun gehabt mit Bastelarbeiten und beschreibt in seiner Autobiografie auch im großen Detail, vielleicht weil es alles verloren ging, die Einrichtung und die Gegenstände in dem Haus, was sie hatten in seiner Kindheit. Und er hat ein ganz breites Interesse. Also in seiner Lyrik kommen dann Gedichte über, ein langes Gedicht zum Beispiel über die Biene vor. Das goldene Volk heißt es, aber es wird parallel dazu erzählt, wie Teile von Israel gebaut und organisiert werden. Also insofern, er hat auch mit die ersten Sonette auf Hebräisch geschrieben, die damals zum Teil auch für Skandale sorgten, weil er sich sehr interessierte für griechische Kultur, für andere Kulturen und Formen und Themen aus diesen Kulturen ins Hebräische brachte. Und es gab viele Leute, die das einfach nicht statthaft fanden.
War er denn ein moderner Dichter für die damalige Zeit? Und merkt man das heute noch?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich finde den Zugang zu ihm sehr leicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, Idyllen und Alexandriner und Sonette sind im Moment nicht so der Renner. Aber in letzter Zeit merke ich auch, dass eine Rückbesinnung als auf die alten Formen geschieht. Ich habe einen deutschen Dichter Thomas Kunst veröffentlicht, der einen ganzen Band nur mit Sonetten geschrieben hatte. Also vielleicht ist er interessant insofern, dass er wieder Anreize gibt für Leute, die alte Traditionen beleben möchten.
Jetzt geben Sie dieses Werk in 3 Bänden heraus. Das ist ja schon ein ganz schön aufwendiges Projekt für so einen kleinen Verlag. Was sind denn da eigentlich so besondere Hemmschwellen oder Herausforderungen, mit denen Sie da zu tun haben? Da kommt eben so ein Herr Schulz, hatten Sie, glaube ich,
Schulte.
Schulte und bietet Ihnen da so eine Entdeckung an. Und was passiert dann?
Ja, ich war erst einmal ein wenig erschrocken, weil ich den Verlag ganz alleine mache. Also ich wirklich, bis auf die Cover, die ich einem Freund schicke, der weiß, wie man die Farben herauskitzelt und sie programmiert, sodass die Druckerei damit was anfangen kann, mache ich alles selber. Und als mir bewusst wurde, dass das weit über 900 Seiten sind, war meine erste Reaktion: Ich schaffe das zeitlich nicht. Und es hat dann auch länger gedauert, als wir ursprünglich geplant hatten. Was für mich immer so ein Moment ist, wo ich Bedenken bekomme, ist, dass ich nicht so gut werben kann, wie ich gerne möchte. Also käme so ein Buch bei einem großen Verlag heraus, würde es einfach mit den ganzen anderen Büchern an X-Buchläden geschickt werden, während ich einen Vertreter habe, der wundervoll ist, aber der guckt, welche Buchläden überhaupt so etwas ins Regal stellen. Also es ist immer so die Frage, werde ich diesem Werk auch wirklich gerecht als Verlag?
Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich sowas anzutun? Das ist ja wirklich eine Herausforderung, sich als Einzelperson so einem Projekt wie heute Lyrik selbst zu verlegen, zu widmen.
Ich komme, das ist wahrscheinlich sehr ungewöhnlich, als Übersetzerin dazu. Ich war die Übersetzerin von Les Murray und es erschienen Bücher bei Hansa und im Ammann Verlag. Aber Les Murray meinte, es dauert sehr lang, bis das nächste Buch kommt natürlich. Und wir mochten einander sehr und arbeiteten sehr gut zusammen. Ich hatte ihn mal gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Buch bei mir zu machen, weil ich sicher war, das würde besprochen. Und irgendwann sagt er dann, weißt du was, mach einfach alle Bücher von mir, aber dann machen wir auch nicht nur alle 5 oder 10 Jahre eins. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und damals lebte ich auf einem schwedischen Bauernhof.
Da waren Sie bis 2010, nicht in Schweden,
ja.
Mit dem Verlag auch.
Ja, genau. Und das war irgendwo schon ein großes Glück. Ich habe dann den Verlag in Deutschland neu gegründet, aber habe bis vor 5 Jahren meistens doch in Schweden gelebt, wegen meiner Kinder. Und ich hatte dort Arbeit als Übersetzerin, aber ich hatte auch Hühner und Gänse und einen Küchengarten. Und irgendwie hat man sich dann viel Zeit geschenkt, wenn man so ein Leben wählt für eine Weile.
Klingt wie Bullabü für Erwachsene, was Sie da beschreiben.
Genau. Ja, und es setzte ungeheure Energien frei. Und vor allen Dingen im Winter, wenn wenig zu tun war, außer zu gucken, dass die Hühner Wasser hatten, was nicht vereist war, war es wenig. Und man konnte dann sagen, okay, also jetzt muss ich eine Übersetzung machen, um Geld zu verdienen, aber es gibt noch ganz viel extra Zeit. Und ich hatte immer schon mir gewünscht, einen Verlag zu haben, sah aber nicht, wie das praktisch zu machen war. Und mein damaliger Mann war der schwedische Verleger und Übersetzer von Kierkegaard und sagte, dann mach doch in meinem Verlag als Reihe ein paar Bücher und schau, wie es läuft. Und ich dachte, ja, dann mache ich ein paar Bücher von Les Murray und legte einfach los. Und kam dann auch in die Situation, dass mich Buchläden nach der ersten Rezension in der FAZ anriefen in Schweden und sagten, ja, wie kriegen wir denn die Bücher? Und da sagte ich, naja, schicken Sie mir eine Mail und ich gebe sie in die Post. Und am Mittwoch war immer ein Bäcker aus Rügen auf unserem Markt, dem habe ich die Sachen mitgegeben. Also es fing sehr, sehr merkwürdig an, weil ich nicht vorgehabt hatte, daraus einen Verlag zu machen, der sich über Jahre hält. Aber es hat mir solche Freude gemacht und es kam auch ziemlich schnell, weil ich als Übersetzerin so viele interessante Leute kenne, die sich in fremden Kulturen auch wirklich auskennen, kam Vorschlag nach Vorschlag nach Vorschlag, was man machen könnte. Und irgendwann merkte ich, dass ich Verlegerin war und selten noch selber übersetzte.
Und was sind so Ihre schönsten Erlebnisse, was Sie dann für die Kernerarbeit sozusagen entschädigt?
Ja, zum Beispiel, als Dorothea Grünzweig mich anrief, glaube ich, oder eine Mail schickte, ob ich Lust hätte, Gerard Manley Hopkins zu machen, den ich in der Schulzeit schon so geliebt hatte, dass ich die Gedichte auswendig lernte zum Teil. Also ich fand ihn den wunderbarsten Dichter in englischer Sprache, wirklich. Und ich schrieb dann zurück, da würde ich gerne ein paar Beispiele sehen, denn es gibt viele Versuche, ihn ins Deutsche zu übertragen. Und ja, also begeistert war ich meistens nicht. Und da sah ich die Übersetzung und dachte, es gibt's ja nicht, die waren so fantastisch. Und dieser Moment, wo ich merkte, ja, ich kann Hopkins wirklich so den Deutschen vorstellen, wie er im Englischen auf mich gewirkt hat, das war ein Moment, wo ich dachte, ja, jetzt teile ich so ein bisschen mein merkwürdiges Spagat über verschiedene Kulturen und Sprachen und kann das der Kultur hier schenken.
Sie sind eine echte Idealistin, ich merke es schon, Margit Lebert. Vielen Dank für dieses Gespräch und dass Sie hier zu uns gekommen sind. Und das Werk von Saul Tscherniakowski und viele andere tolle Lyrikbände sind bei der Edition Rugarup erschienen und Saul Tscherniakowski erscheint jetzt im September. Dankeschön.
Danke auch.